WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
4. März 1904. Der Geburtstag des Sängers Josef Schmidt.
Meine erste Erinnerung als Kind, ich war draußen und die Stimme klang von unserer Wohnung raus und die sagt, ah, das ist er wieder, der mit dem schönen Lied. Das fand ich so toll und machte mich so fröhlich. Wenn die Stimme erklang im Radio, da kriegte ich ein drittes Ohr, wie ich immer zu sagen pflege.
Es ist ein Wunder, dass es so was gibt.
Es gibt keinen zweiten Josef Schmidt bis heute nicht.
Heute ist der schönste Tag in meinem Leben.
Es gibt ein halbes Dutzend Richard Taubers, aber von einem zweiten Josef Schmidt war noch niemals die Rede.
Ich möchte diesen Tag für keinen geben.
Beim ersten Ton kann es nur Josef Schmidt sein, man kann ihn unmöglich verwechseln. Schmidts Stimme hat irgendwas Trauriges dabei, was Emotionen weckt. Doch diese einmalige Farbe und dieser leichte Flor, der sich über der Stimme legte zu allen Zeiten.
Flor, ein feines, zartes, durchsichtiges Gewebe. Die Lebensgeschichte von Josef Schmidt ist alles andere als zart. Sie ist Märchen und Albtraum, dramatisch und komisch, zutiefst absurd und traurig. Im Nachkriegsdeutschland erinnert man sich sehnsüchtig an den gefeierten Radiotenor der frühen 30er Jahre. Seine LPs werden millionenfach verkauft und selbst vergessen fragt sich eine ganze Generation.
Ja, was ist denn aus den Künstlern aus der Zeit geworden?
Na ja, was wurde aus jüdischen Künstlern im Dritten Reich?
Alles verhören! Josef Schmidt singt! Ruhe!
1958 erscheint der Film Ein Lied geht um die Welt. In weißen Lettern auf rotem Grund verspricht das Plakat die Josef-Schmidt-Story.
Die unglaublichsten Märchen waren da im Umlauf, was aus ihm geworden ist. Also ich habe nie verstanden, warum man ein derartig abstruses Drehbuch mit einer Liebesgeschichte, mit einer deutschen Generalstochter und solchen Unsinn schreiben konnte. Wenn man die wahren Umstände kennt, dann kann man wirklich nur den Kopf schütteln.
Alfred Fassbind, Tenor und seit 1985 offizieller Nachlassverwalter von Schmidt.
Das ist Josef Schmidts Home.
Er ist Gründer und Kurator des Josef-Schmidt-Archivs bei Zürich und empfängt dort Journalisten aus aller Welt, um das Leben und die Kunst des Sängers lebendig zu halten, obwohl es das eigentlich nicht nötig hätte.
Ich bin überzeugt, solange Menschen sich für menschliche Stimmen interessieren, kommt man nicht an Josef Schmidt vorbei. Ich habe mal erlebt in Berlin bei einem Vortrag, dass ein Tenorstudent zu mir kam und sagt, unser Lehrer hat uns Josef Schmidt-Platten vorgespielt und sagte, wenn ihr so aus der Hosentasche raus singen könnt, mit dieser Leichtigkeit und dieser Höhe, dann ist euch die Karriere sicher.
Das ist ein ganz besonderes Autogramm. Das schreibt eine Schweizerin 1932 nach Berlin, um von Josef Schmidt ein Autogramm zu bekommen. Und da schreibt er ihr zurück.
Besten Dank für Ihre netten Zeilen. Leider komme ich erst jetzt dazu, Ihnen zu antworten. Ich bin in Czernowitz, Rumänien, geboren und bin Jude. Freue mich jedenfalls sehr, auch in der schönen Schweiz nette Menschen zu wissen, die meine bescheidene Kunst gut finden.
Czernowitz in der Bukowina, damals Österreich-Ungarn. Das Dörfchen Davideni, in dem Josef Schmidt am 4. März 1904 geboren wird, liegt gleich nebenan. Viel ist über seine Kindheit nicht bekannt. Drittes von fünf Kindern, der Vater ein strenggläubiger chassidischer Jude. Er bewirtschaftet einen kleinen Pachthof, aber hauptsächlich versenkt er sich in das Studium der heiligen Bücher. Die Mutter lebensfroh und der Sohn?
Der muss wohl schon immer gesungen haben. Man hat immer vom singenden Joschi gesprochen. Also der hat sich wohl nur singend mitgeteilt. Also die Mutter sagt, egal ob er traurig ist oder ob er fröhlich ist, er singt einfach immer.
Ein Tagträumer, der durch den Kinderchor der Synagoge zur lokalen Berühmtheit wird. Der singende Joschi tritt in den umliegenden Gemeinden auf, beeindruckt durch seine schöne Altstimme.
Schmidt wollte eigentlich Schauspieler werden. Wäre das mit seiner geringen Körpergröße nicht ihm in den Weg gekommen, hätte wohl diesen Weg eingeschlagen. Aber das Gesangliche, das hat sehr, sehr früh auf einen Weg in der Richtung hingewiesen.
Der kleinste, große Sänger wird er werden, mit nur 154 Zentimetern. Zu klein, heißt es in Czernowitz, egal wie begabt, egal wie ausgebildet.
Berlin war ja damals die Stadt, wo Stars geboren wurden, wo es möglich war aufzufallen. Und Schmidt zog dann nach Berlin an die Akademie der Musikhochschule.
November 1924, Berlin. Dort leben zwei Onkel. Bei ihnen kann er wohnen.
Sein Talent war so offensichtlich, dass man ihm eine Freistelle angeboten hat. Er kam mitten im Semester in die Klasse und musste es nicht bezahlen, weil er war ja mittellos. Einfach aufgrund seines Talentes sagt man, das ist was ganz Besonderes, unbedingt müssen wir den aufnehmen.
Ein Ausnahmetalent. 5 Jahre später hat er sein Studium abgeschlossen, zwischendurch noch seinen Militärdienst absolviert und ist wieder in Berlin. Er will zur Bühne, singt Leo Blech, dem Komponisten und Dirigenten an der Staatsoper unter den Linden, vor. Schade, lieber Schmidt, sagt er.
Wenn Sie klein wären, dann ginge es ja. Sie sind aber zu klein. Und so kam dann der Umweg, dass sein Lehrer an der Hochschule sagte, irgendwo beim Radio in der Opernabteilung suchen sie dauernd Tenöre, weil die haben damals eigene Sendungen gehabt und Berlin war zu der Zeit die Stadt mit den größten kulturellen Veranstaltungen in der Richtung. Die Funkstunde Berlin, die wurde europaweit ausgestrahlt und da war Schmidt natürlich genau am richtigen Platz.
Rundfunkprogramme für Donnerstag, den 18. April 1929. Berlin, Welle 475,4, 20 Uhr. Sendespiele, Die Afrikanerin, Oper von Meyerbeer.
Land so wunderbar.
Danach Tanzmusik.
Gärtenreich und schön.
Wenn man die Meldungen über sein Debüt in der Afrikanerin von Meyerbeer nachliest, das war ein Hexenkessel, wie die Stimme ankam beim Publikum. Also es kamen körbeweise Briefe, wo singt der Mann, wo kann man ihn wieder hören, woher kommt er, warum haben wir den noch nie gehört. Schmidt schlug ein in der ersten Stunde, sein Stern ging wirklich auf von 0 auf 100.
Lass mir zum Ruhme werden.
Ein Star ist geboren, einer mit Vertrag und Verpflichtungen beim Berliner Rundfunk. 10 verschiedene Opern pro Jahr, von Mozart über Puccini bis zu Richard Strauss. Dazu Operetten und Konzerte, alles live gesungen. Es gibt erste Schallplattenaufnahmen. Keine Woche vergeht ohne Josef Schmidt. Er ist allgegenwärtig.
Januar 1933, Hitlers Machtergreifung. Nicht-arische Künstler sind jetzt nicht mehr erwünscht. Vor allem auch nicht im Rundfunk. Sämtliche bestehende Verträge werden nichtig. Josef Schmidt wird der Zutritt zum Funkhaus verwehrt. Jetzt ist er arbeitslos, aber es gibt dann noch ein Projekt, einen Film. Arbeitstitel: Der Sänger des Volkes. Teile sind schon abgedreht und Regisseur Richard Oswald will sich nicht von der Politik ins Handwerk pfuschen lassen. Nur beim Filmtitel macht er Kompromisse, denn ein Jude kann schlecht der Sänger des Volkes sein. Ein Lied geht um die Welt, lautet der neue Titel.
Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt, die Melodie. Von uns hört sie so gerne,
Schmidt glaubte nicht so ganz an dieses Projekt. Hat es denn wohl aus Gründen, weil er in Deutschland nicht mehr beschäftigt werden durfte, dachte, ja, machen wir das. Und dass der Film ein derartiger Erfolg wurde, das konnte er nicht ahnen. Bei der Premiere wollte er nicht dabei sein. Erst als Direktor Braun in der Pause anruft, Schmidt, Sie müssen kommen, es stellt sich ein unglaublicher Erfolg ein, kam er ins Theater und wurde dann dementsprechend gefeiert. Und der Liebling von Goebbels war Josef Schmidt. Goebbels hat ihm ein unglaubliches Angebot gemacht, wenn er in Deutschland bliebe. Er würde ihn zum Ehrenarier nennen. Ich meine, Josef Schmidt, das ist ein Dutzendname, der nichts Jüdisches verrät. Aber diesen Mann, der so mit seiner Familie und seiner Religion verwachsen war, der hätte ja alles verleugnen müssen. Und deshalb ist auch jegliche Reaktion von Schmidt hinfällig. Da konnte er nur weggehen.
Hier beginnen die Absurditäten. Gefeiert, geliebt und verboten als Sänger in Deutschland. Er geht nach Wien, verlebt dort, wie er selber sagt, seine glücklichsten Jahre, tritt auf, dreht weiter Filme. International wird man auf ihn aufmerksam. Die Amerikaner nennen ihn Caruso im Taschenformat.
We now introduce our first soloist, the famous Viennese tenor, Mr. Joseph Schmidt.
Sein Wirkungskreis in Europa wurde natürlich immer enger. Und 1937 war er auf zwei großen Tourneen durch Amerika, hat da in der Carnegie Hall mehrere Konzerte gesungen, die auch vom Rundfunk übertragen wurden. Aber er war mit Europa verwurzelt und wollte ja auch seine Mutter aus Rumänien rausholen, was ihm ja schlussendlich dann nicht gelang. Er hätte in Amerika bleiben können. Ich habe seinen Vertrag für 40 Konzerte für 1940, den er nicht unterschrieben hat.
Seine Mutter. Sie war die Einzige, die schon als Kind an ihn geglaubt hatte. Zu ihr hat er zeitlebens eine enge Beziehung, widmet ihr seine Lieder, holt sie zur Aufführung nach Berlin, besucht sie, wann immer er kann. Nach dem Anschluss Österreichs kann er ihr nur noch schreiben. Er ist selber auf der Flucht, Belgien, Paris, Südfrankreich.
Dann wurde das Netz immer enger und er sah nur den einen Ausweg, es geht nur noch in die Schweiz.
Alfred Fassbind, Biograf und Nachlassverwalter von Schmidt.
Er war der irrigen Meinung, dass er in der Schweiz hoch willkommen sei, was sich als grober Irrtum erwies, weil erstens war er mittellos, zweitens kam er illegal über die Grenze, man hat ihn zweimal zurückgestellt an der Grenze, weil Juden wurden nicht als politische Flüchtlinge anerkannt damals, 1942. Zudem war Schmidt so ein bedeutender, bekannter Name, dass die Behörden wohl irgendwelche Bedenken hatten, diesen berühmten Mann offiziell aufzunehmen bei uns. Bis zur Abklärung seines Falles, wie das so schön in Amtsdeutsch hieß, hat man ihn in dieses Lager gesteckt, man kannte kein Pardon.
Obwohl es Bürgen gibt und obwohl Josef Schmidt krank ist, muss er zunächst ins Flüchtlingslager Gierenbad, wird von dort dann doch in ein Krankenhaus in Zürich überstellt und nach wenigen Tagen als geheilt entlassen. Die heftigen Brustschmerzen, über die der Sänger klagt, interessieren die Ärzte nicht. Sie halten ihn für lagertauglich. Es ist der 14. November 1942.
Gestern ist in einem schweizerischen Internierungslager der durch den Film Ein Lied geht um die Welt bekannt gewordene Tenor Josef Schmidt, der vor einigen Jahren in der Tonhalle mit großem Publikumserfolg auch als Konzertsänger auftrat, gestorben.
Eine kleine Meldung in der Neuen Zürcher Zeitung vom 17. November. Keine Schlagzeilen, kein Aufschrei. 9 Menschen wohnen der Beerdigung bei.
Ein Stern fällt, steht auf dem Grabstein. Seit 2008 ist ein Asteroid nach ihm benannt, der Sonne und Erde umkreist. Manchmal ist er zu sehen.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Josef Schmidt, der am 4. März 1904 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die erste urkundliche Erwähnung von Weimar.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.